Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und ganz am Anfang muss ich erstmal Glückwünsche loswerden, denn du hast nicht nur einen Preis bekommen, du hast gleich zwei Preise bekommen. Bester Reisejournalist Platz 1 in Deutschland.
Nee, beim Reisejournalist Platz 3.
Ach so, Platz 3.
Was immerhin und schon großartig genug ist.
Also. Bester Reiseblog Platz 1.
Genau. Zum zweiten Mal.
Jetzt habe ich es richtig.
Reiseblog des Jahres habe ich letztes Jahr schon den Preis gewonnen. Und ja. Dieses Jahr, muss man ehrlich sagen, war es noch ein bisschen schöner, obwohl es mich letztes Mal natürlich besonders gefreut hat, weil man erstes Mal auf Platz 1 kommt. Aber die Preisverleihung war diesmal halt wieder live und nicht nur online. Auf der ITB, also der großen, weltgrößten Reisemesse in Berlin, die dieses Jahr ja nach 4 Jahren das erste Mal wieder in Präsenz, in Realität stattgefunden hat. Und dort
wobei, ich glaube, nur so, für Fachpublikum, gell?
Es ist inzwischen nur noch für Fachpublikum, das genau, stimmt. Das ja. Früher war die Messe ja 2 Tage länger, da waren die letzten 2 Tage dann für alle frei, offen zu, also frei nicht, haben ordentlich Eintritt verlangt, aber konnte jeder rein. Jetzt ist wirklich nur noch für Fachpublikum, weil ich habe vorhin gerade die Statistiken gelesen, glaube ich 90.000 Besucher, also das ist schon eine ziemlich ordentlich große Messe. Da ist auch die ganze Welt, fast die ganze Welt vertreten, ein paar Stände waren nicht da, Hamburg war nicht da, der große Hamburg-Stand hat gefehlt, Kanada war nicht vertreten, dafür die arabischen Länder umso kräftiger, Saudi-Arabien einen riesengroßen Stand. Also es ist schon, auf der einen Seite ist es gewöhnungsbedürftig, wieder auf so ein großes Massen-Event mit dicht gedrängten Menschen zu gehen, so nach Corona, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Auf der anderen Seite dann wirklich einfach mit all den lieben Kollegen, die man seit vielen Jahren zum Teil nicht gesehen hat, zusammenzustehen bei der Preisverleihung, ist schon nochmal ein viel, viel schöneres Gefühl, da so eine Urkunde entgegenzunehmen, als wenn man die nur virtuell bei einer Zoom-Konferenz in die Kamera gehalten kriegt.
Darf ich mich, was der Reiseblog betrifft, darf ich mich da auch ein kleines, klitzekleines bisschen auch ausgezeichnet fühlen, weil ja der
schon,
Podcast
schon, ja.
Im Blog ja enthalten ist.
Ne? Ich denke schon, du bist ein Teil davon, keine Frage.
Aber es gab kein Geld dafür, ne? Dass du mir jetzt abgeben müsstest.
Nee, es ist einfach nur der Ehre halber.
Wer entscheidet denn über die Preisvergabe? Also wer macht denn das?
Das ist ein heißt Touristik, Medien und PR. Das ist eine Gruppe von Journalisten, die 2 Handbücher rausgibt. Das sind so Art, also nicht despektierlich gemeint, Telefonbücher, wo du wirklich sämtliche oder sehr, sehr viele Reisejournalisten in Deutschland zusammengefasst hast mit ihren Spezialgebieten, Kontaktdaten und so weiter. Und das Pendant dazu ist ein Handbuch, wo du sämtliche PR-Agenturen, Fremdenverkehrsbüros und also alles, was im Medien-PR-Bereich und Marketing-Bereich wichtig ist an Namen und Adressen drin hast. Also so für Fachleute, also für mich als Journalist jetzt interessant zu wissen, wer macht für welches Land, für welche Reederei die PR und umgekehrt für die PR-Leute interessant zu wissen, welche Journalisten gibt es eigentlich und welcher Journalist hat sich auf was für Themen spezialisiert. Das sind so diese 2 Handbücher und diese Journalistengruppe, die diese Handbücher herausgibt, verleiht eben auch einmal im Jahr diesen Preis und abstimmen, und deswegen finde ich diesen Preis auch so besonders schön, deswegen freut er mich auch besonders, abstimmungsberechtigte Jury sind alle, die in diesen Büchern verzeichnet sind. Das heißt, es sind alles Fachleute, es sind Kollegen, die da abstimmen. Und deswegen freut es mich besonders, wenn da wirklich auch unter Kollegen, unter fachkundigen Leuten mal ganz nach oben gewählt wird. Das ist schon echt toll.
Gut, über die ITB sprechen wir auch noch, aber in der Aftershow. Die Aftershow bekommen alle diejenigen, die uns ein bisschen finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite. Dankeschön übrigens an all diejenigen, die uns da unterstützen. Mit einem kleinen Betrag. Es werden immer mehr und wir werden immer reicher.
Ach, reich werden wir davon nicht, aber es ist schon sehr schön.
Ja, absolut. Das ist einfach so, einfach so eine kleine Anerkennung. Darüber freut man sich natürlich. Aber wir wollen in dieser Folge des Podcasts über was ganz anderes sprechen. Und zwar lässt sich da irgendwie so eine Insel nicht los, Franz. So ja. Sehr, dass du da sogar nicht nur ein E-Book geschrieben hast, sondern gleich 2, nämlich 1 auf Deutsch, 1 auf Englisch.
Ich würde mal sagen, Englisch, es ist 1, weil das Englisch ist dann einfach nur die Übersetzung. Aber
ja gut, aber das muss man ja übersetzen. Ich könnte das nicht so einfach.
Ja? Da gibt es doch Software-Apps.
Ja.
Ich kann das so gut heutzutage, da muss man kaum noch was nachkorrigieren. Das ist wirklich tief beeindruckend, was Übersetzungssoftware inzwischen kann.
Ja, und bald werden wir ersetzt durch eine KI, ne?
Das glaube ich
wieder nicht. Die KI Franz und die KI Jerome, und dann lehnen wir uns zurück und hören uns an, was wir
vielleicht gesagt hätten. Ich glaube, das Experiment sollten wir wirklich mal machen. Lass uns mal eine Aftershow von dem Chatbot machen. Wir sollten mal gucken, ob das geht. Dem geben wir ein Thema und sagen ihm, er soll 10 Minuten über ein vorgegebenes Thema mit sich selbst diskutieren. Das müssen wir ausprobieren. Da bin ich gespannt, was absolut rauskommt.
Ich hab da mal, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ganz interessant. Ich habe da mal gesagt, dem Chatbot aus Spaß, mach doch mal bitte eine Rede für den Ortsverein meiner Partei zu den Themen das, das und das. Und der hat tatsächlich eine Rede geschrieben.
Und bist du mit Jubelstürmen gefeiert worden in der Versammlung?
Nein, ich habe sie nicht genommen. Man konnte sie auch nicht nehmen, aber es war schon sehr nah dran. Also das dauert nicht mehr lange. Da kann ich mir die Reden schreiben lassen von so einem Chatbot. Das ist brutal.
Ich bin da fest überzeugt, dass es nicht der Fall sein wird. Und zwar hat das was mit der Systematik dieser Bots zu tun. Das, was die Bots da tun, ist einfach vorhandene Informationen aus dem Internet nehmen.
So. Richtig.
Und das heißt, es hängt davon ab, wie viel gute und richtige Informationen dieser Bot im Internet findet. Und er muss vor allem die Informationen, die er findet, müssen in der Mehrzahl richtig sein. Wenn ich mir jetzt mal gucke, was in dieser Welt jetzt schon alles an Fake News und Unsinn unterwegs ist, der Chatbot kann das ja nicht auseinanderhalten. Das heißt, wenn findige Manipulateure diese Chatbots einfach mit falschen Informationen fluten, dann kommt da immer mehr Mist raus. Und das Zweite ist, wenn niemand mehr originären Content schreibt, außer vielleicht Fake News Verbreitern, dann schreiben die Chatbots ja nur noch voneinander ab. Das heißt, da kommt ja kein frischer Input mehr rein. Ich glaube nicht dran, dass uns das wirklich ein Problem ist. Es wird uns Arbeit erleichtern, es wird uns ganz viele Dinge leichter machen und abnehmen, aber dich und mich ersetzen, glaube ich nicht. Da bin ich ganz zuversichtlich.
Ja, oh ja, ich hoffe doch. Ich meine, ich will ja nicht ersetzt werden. Insofern.
Ne? Okay. Du könntest dich selbst ersetzen, ohne dass es alle merken, und dann würdest du das Gehalt kriegen, obwohl du gar nicht mehr arbeitest. Das wäre praktisch. Also, aber ich fürchte auch, das wird nicht passieren.
Okay, wir wollen auf eine Insel zu sprechen kommen, über die wir schon, glaube ich, zweimal gesprochen haben mittlerweile. Ja, ich glaube, du warst zweimal auf der Insel und wir haben zweimal darüber berichtet.
Wir den Podcast schon so lange? Ich war das letzte Mal, glaube ich, 2016 auf der Insel und dann jetzt 2022 nochmal.
Ja gut, wir haben ja mit dem Podcast 2012, glaube ich, angefangen.
Ja, du hast recht. Ja, okay,
gut. Ja, ne? Also, und du hattest mir ja beim letzten Mal erzählt, dass die Insel sich verändert hat und dass da Dinge dazugekommen sind. Also wir müssen darüber zweimal berichtet haben. Warum berichten wir darüber ein drittes Mal? Nicht, weil du jetzt wieder dort warst, nicht, weil du da irgendwie ein Abo hast und da jeden Monat hin darfst, sondern weil du festgestellt hast, diese Insel, wir reden über Kokokai oder Kokokai, darüber
Kokoki.
Oder Kokoki, Kokokai, Kokokai, Kokoki, okay, Kokoriko, hast du festgestellt, hey, da ist ja eine richtige Geschichte dahinter, das ist ja richtig interessant, aber bevor wir dabei losgehen.
Genau genommen ist sogar andersrum, ich bin deswegen jetzt nochmal neu hingefahren, weil ich vorher schon eine Geschichte recherchiert hatte und das die Insel heute wieder sehen wollte, aber ja, es ist ein Zusammenhang da.
Aber meine Frage ist erst erstmal, wo finde ich den Goldschatz, der auf dieser Insel vergraben ist?
Ja, das ist die große Frage, gell? Ja. Also die Frage ist, ob es überhaupt einen Goldschatz gibt. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Privatinseln, die meisten davon sind auf den Bahamas, gibt auch noch in der Karibik noch ein paar welche, die nicht auf den Bahamas liegen, aber der größte Teil dieser Privatinseln der Reedereien ist in der Karibik, Bahamas gehören ja zur Karibik, auf den Bahamas. Und die Bahamas haben ja wirklich eine lange, lange Geschichte, eben auch aus der Piratenzeit. Das heißt, es ist nicht so vollkommen abwegig. Es ist theoretisch schon denkbar, dass irgendwo auf diesen Inseln noch irgendwas möglicherweise vergraben ist, weil sich die Piraten da natürlich versteckt haben. Und gerade auch Kokoki, die ja früher mal Little Stirrup Key hieß oder geografisch immer noch so heißt. Kokoki ist der Marketingname von Royal Caribbean. Insofern hast du vielleicht sogar recht mit Kokokai, weil Royal Caribbean spricht es inzwischen tatsächlich Kokokai aus. Und wenn es eh ein Marketingname ist, müsste man es vielleicht sogar so aussprechen. Keine Ahnung. Ne? Also der geografische Name ist Little Stirrup Key. Den Namen gibt es schon relativ lange. Oder ist der ursprüngliche Name der Insel. Die hat noch eine Nachbarinsel, die Great Stirrup Key. Und früher hießen die beide Inseln zusammen einfach nur die Stirrups. Und diese Differenzierung zwischen Little und Great kam erst später dazu. Aber so in der Piratenzeit, also 17. bis 18. Jahrhundert, ist nachweislich, dass diese Inseln als Piratenversteck und Rückzugsgebiet gedient haben. Manche von den Inseln waren auch wahrscheinlich auch Little Stirrup Key Zwischenstationen für Sklavenhändler, die aus Afrika Sklaven nach Amerika und in die Karibik gebracht haben und dort, ja, das Wort ist fies, zwischengelagert haben, ne, bis die Käufer die Sklaven dort abgeholt haben. Also da ist eine sehr, sehr, ja, nicht so lustige, aber eine sehr, sehr lang zurückreichende Geschichte, die mit den Inseln verbunden ist. Und insofern, ja, kann schon sein, dass da irgendwo noch ein kleiner Goldschatz vergraben ist. glaube, also zumindest auf Little Stirrup Key, auf Coco Key, glaube ich das inzwischen nicht mehr, weil Royal Caribbean hat diese Inseln ja so stark ausgebaut, dass da, klar, es sind natürlich schon noch unberührte Ecken, aber es werden immer weniger. Also irgendwann wäre man vermutlich auf die Schätze mal gestoßen.
Vielleicht sollte man auch mal sagen, wo diese Insel genau liegt. Sie liegt 250 Kilometer östlich von Miami in Florida. Mhm. Ist nicht besonders groß, ja, also 1,6 Kilometer lang. Ich lese jetzt gerade ab.
Ja, das ist super, Buch, weil ich habe es nämlich nicht im Kopf.
Ja, 1,6 Kilometer lang und rund 400 Meter breit. Ist im Grunde wie ein großes Kreuzfahrtschiff so groß.
Noch, also das Kreuzfahrtschiff zeigst du mir mal, das anderthalb Kilometer lang ist.
Ja, warte mal ab, da kommt irgendwann mal so ein Schiff.
Also hängen mal alle Schiffe, die in Miami anlegen können, hintereinander, kommst du vielleicht ungefähr auf die Größe, ja.
Wie gesagt, 400 Meter breit, also auch, man ist da ruckzuck von der einen Seite auf der anderen Seite, 1,6 Kilometer lang. Also da kann man auch mal einmal drum rumlaufen, das ist also auch möglich.
Könnte man, geht leider nicht.
Weil gewisse Bereiche gesperrt sind.
Ja klar, weil die natürlich auch ihre Wirtschaftsgebäude haben. Da wohnen ja inzwischen, glaube ich, über 200, 240 Mitarbeiter wohnen fest auf Coco Key. Die haben da ihre Wohnhäuser und die sind natürlich abgesperrt, dass Touristen sich da fernhalten davon. Also insofern, ganz früher konnte man da schon beinahe rumlaufen und jedenfalls sehr, sehr weit auf der Insel frei rumlaufen. Je stärker die ausgebaut worden ist, desto mehr ist das natürlich so ein bisschen beschränkt worden, beziehungsweise jetzt vor allem seit dem großen Umbau, seit 2019, sind schon viele Bereiche jetzt einfach abgesperrt, weil es, ja, man muss dann doch diese vielen, vielen Passagiere, inzwischen kann die Insel fast 13.000 Passagiere gleichzeitig aufnehmen, muss man halt einfach ein bisschen stärker regeln als in der Anfangsphase, wo Schiffe angelegt haben oder vor Anker gegangen sind, da konnte man noch nicht anlegen auf der Insel, da gab es noch kein Pier, die dann halt mal 800 oder 1000 Passagiere an Land gebracht haben oder ganz viel früher, das allererste Schiff, was da dort war, war wahrscheinlich ein Segelschiff, die dann mal so 40, 50 Leute an Land gebracht haben. Da hast du dann natürlich andere Freiheiten, als wenn du jetzt mal 10.000, 12.000 Leute da auslädst.
Also diese Inseln haben ja wirklich eine bewegte Geschichte. Was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Inseln nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert als Piratenversteck gedient haben, sondern dass es da auch Viehzucht gab. Was für Vieh hat man denn da gezüchtet? Weil so viel Platz gab es da ja auch nicht.
Ja, also Viehzucht ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber es ist, also zumindest auf Little Stirrup Key gibt es durchaus noch so alte Mauerreste, die man sehen kann, die wohl irgendwie mit Schaf- oder Ziegenzucht zu tun hatten. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich eine Vermutung von mir, so genau ist das nicht dokumentiert, dass die halt damals gehalten wurden für den Eigenbedarf. Ja? Also du bist ja da, heutzutage ist es nicht schwierig, da mal schnell mit dem Motorboot, mit dem Hubschrauber oder so rüber zu fahren, rüber zu fliegen. Nachbarinsel hat einen Flughafen. Also da kommt man ja heutzutage schneller hin. Früher, wenn du 250 Kilometer vom Festland entfernt warst oder in dem Fall 50 Kilometer von Nassau, von der einer der Hauptinseln auf den Bahamas, dann war das ja schon eine ordentliche Distanz und du musstest dich selber versorgen. Und insofern hat man sich dann natürlich einfach ein paar Tiere gehalten, damit man unabhängig ist.
Wurde die Insel eigentlich auch militärisch mal genutzt? Ich meine, die liegt ja nicht so weit vom amerikanischen Festland entfernt.
Little Stirrup Key nicht, aber die Nachbarinsel Great Stirrup Key. Also Great Stirrup Key liegt direkt nebenan. Das sind, weiß nicht, 200, 300 Meter, glaube ich, weg. Da kann man direkt rüberschauen und die gehört Norwegian Cruise Line. Ist ein bisschen größer, aber Norwegian Cruise Line nutzt nicht die komplette Insel. Und die hat tatsächlich ein bisschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg und auch schon davor. Da gab es auch mal eine, glaube ich, von der CIA eine Satellitenbasis. Also da gibt es so ein bisschen Militärgeschichte auch als Basis, aber nichts Großartiges. Ne? Das ist also jetzt keine riesen Militärbasis oder sowas gewesen, sondern eher so Beobachtungsstation, eine kleine Festung, sowas. Und da ist heutzutage auch nichts mehr übrig. Also wenig übrig davon. Man sieht schon noch ein bisschen was, aber nicht viel. Ich war jetzt auf Krebstherapie auch schon, ich überlege gerade, ob ich da überhaupt schon mal war. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich war immer nur auf Coco Key und habe immer noch rüber geschaut nach Krebstherapie, weil das ist natürlich lustig. Ne? Da hat Royal Caribbean hat die kleine Little Stirrup Key, deswegen haben sie ja irgendwann mal Coco Key umbenannt, weil man nicht Little heißen will, wenn Great der Konkurrenz nebenan gehört. Und Norwegian Cruise Line hat die Insel direkt nebenan die Great Stirrup Key. Und wenn man da jetzt bei Coco Key inzwischen ja an der Pier anlegt. Man kann ja direkt rüberschauen. Du siehst das Schiff von Norwegian, du siehst die Insel von Norwegian nebenan liegen und die sehen natürlich umgekehrt auch die Royal Caribbean Insel. Also insofern war ich mir gerade gar nicht so sicher, ob ich bei Norwegian mal auf der Insel war, aber nein, ich war da noch nicht. Ich habe immer nur quasi von drüben rüber geschaut.
Muss auch sagen, diese Insel gehört ja nicht zu den USA, ne? Die gehört zu den Bahamas.
Ja klar, also die Bahamas sind ja ein eigener Staat, die sind Oh, jetzt nagel ich mich fest. Irgendwann Anfang der 1980er Jahre, glaube ich, selbstständig geworden, waren vorher Kolonie von Großbritannien und sind heute immer noch Mitglied im Commonwealth, aber eben ein selbstständiger und unabhängiger Staat. Und ja, sind eben die Bahamas. Ganz, ganz viele kleine Inseln. Gut, ich glaube, jeder hat eine Vorstellung von den Bahamas. Sandige, wunderschöne Trauminseln, Strände. Das, was man sich halt auch bei einer Privatinsel vorstellt. Ja, das Sand, Strand, türkisblaues Meer, Palmen, der ganze Kitsch, den man sich da vorstellen kann in seiner wunderschönen Pracht.
Dann kam das Jahr 1972, das finde ich auch ganz interessant. Dann kam ein Amerikaner, nämlich Neil Rutschitsch. Neil Rutschitsch, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Also die Amerikaner sagen Rusik.
Okay.
Ist, glaube ich, ein osteuropäischer Ursprung der Name. Also als Deutsche würde man wahrscheinlich Rutzig sagen.
Ja. Ich nenne ihn jetzt mal Rutschitsch. Wenn er aus dem Osten kommt.
Russisch sagen. Ja gut, ist egal.
Jedenfalls kam er 1970 zum ersten Mal auf die Insel. 1972 hat dieser Amerikaner tatsächlich die ganze Insel einfach mal gekauft. Und das für einen Preis, der also wirklich, da würde ich mir auch überlegen, wenn ich das zu diesem Preis bekäme, ob ich da nicht irgendwie schnell zur Bank renne und mir einen Kredit hole, nämlich für $600,000. Muss man natürlich sagen, 1972 waren natürlich $600,000 ein bisschen mehr wert als heute. Heute wären das vielleicht 2-3 Millionen ungefähr, schätze ich jetzt mal einfach. Der wollte.
Der Punkt ist vor allem, heute könntest du die Insel gar nicht mehr kaufen, weil auf den Bahamas kannst du solche Inseln nicht mehr kaufen. Bahamas haben irgendwann begriffen, dass es keinen Sinn macht, Inseln zu verkaufen. Wobei die Insel hat auch schon vorher den Privatmann gehört. Also insofern waren die schon lange im Privatbesitz. Ja. Aber die Bahamas, inzwischen die meisten anderen Privatinseln, ich glaube, Norwegian hat die Great Stirrup Cay auch gekauft. Aber die meisten anderen Privatinseln sind irgendwie so 99 Jahre Pacht oder sowas vom Staat. Die gehören den Reedereien nicht mehr. Aber Kokuki gehört tatsächlich. Heute Royal Caribbean, damals hat der Wissenschaftler, der Neil P. Rutschitsch, die Insel gekauft.
Genau, der hat die ja nicht gekauft, weil er gedacht hat, boah, was eine schöne Insel, da mache ich mir ein Häuschen drauf, dann wohne ich da und dann bin ich glücklich und hula hula und was weiß ich, sondern er wollte dort forschen. Ne?
Genau, das ist genau das, was mich so gereizt hat, wie ich das entdeckt habe, warum ich dann angefangen habe, mich intensiver mit der Insel zu beschäftigen. Es ist schon über ein Jahr her. Ich habe also natürlich jetzt nicht ein ganzes Jahr permanent recherchiert, aber immer wenn ich zwischen meinen Reisen und ein bisschen Zeit hatte, habe ich dann wieder ein bisschen weiter geforscht und gesucht und recherchiert, weil ich eben irgendwann mal in der Bilanz von Royal Caribbean, also dieses unendlich lange, nervtötende Zahlenwerk, habe ich gesehen, dass da so ein paar, also was Royal Caribbean alles gehört, eine ganz lange Liste von Firmen. Und da tauchte ein Name auf und der hieß Island for Science. Und da habe ich gedacht, ist seltsam, was macht eine Kreuzfahrtreederei mit einer Firma, die in, weiß ich gar nicht, Delaware oder so registriert ist? Nee, in Indiana. In Indiana, im Bundesstaat Indiana, in den USA registriert ist, die Island for Science heißt. Was macht eine Reederei mit sowas? Und habe dann eben angefangen zu recherchieren, was ist denn Island for Science? Und das ist genau das Projekt, was Neil Rutschitsch da vorhatte. Der wollte eine Insel für Forschung draus machen. Der fand es spannend, dass er so ein bisschen abseits ist, also dass man abgekapselt ist vom Rest der Welt, trotzdem natürlich relativ nah an Miami dran, sodass man die Infrastruktur in der Nähe hat, und wollte dort interdisziplinäre Forschung aus verschiedenen Forschungsgebieten anleiern und war damals ziemlich innovativ. Also das war eine sehr beinahe revolutionäre Idee. Also Fachbereich übergreifend aus den verschiedensten Bereichen Forscher dort zusammenzusammeln, die gemeinsam zum Beispiel an alternative Energiegewinnung forschen, die an einer nachhaltigen Shrimp- und Fisch-Aquakultur, Fisch, Shrimp und Algen-Aquakultur forschen wollten, auch an pharmazeutische Wirkstoffe aus Korallen und noch ein paar andere ganz exotische Sachen. Also lauter Dinge, wo man eigentlich heute jetzt wieder anfängt, über solche Sachen nachzudenken, hat er wirklich Anfang der 70er Jahre schon, also nicht aus großidealistischen und umweltschutzrettenden Gründen, sondern mehr aus pragmatischen Gründen, weil er gesagt hat, eigentlich könnte man all diese Dinge effizienter machen. Gerade so eine Inselgruppe wie die Bahamas, die könnten doch eigentlich Solarenergie nutzen. Die könnten doch eine recht effiziente also Meerwasserentsalzung mit Solarkraft nutzen. Die könnten eben Korallen dazu auch nutzen und in Algen versuchen, Wirkstoffe zu finden. Also alles so Sachen, wo wir uns heute Gedanken machen, war das damals eher so ein pragmatischer Gedanke, den er hatte und wollte das auf dieser Insel umsetzen. und hatte auch schon von der Regierung von den Bahamas wohl die Zusage, dass er das alles machen kann und hat ja eben auch, der Kauf ist abgewickelt worden und so weiter. Und hat dann angefangen damit und hat angefangen aufzubauen, hat Investoren gesucht und gefunden.
Hat mit seinem Sohn da auch Häuser hingebaut und Türme und so weiter.
Ja, Häuser, Türme, also ein bisschen was. Ne? Ein Wasserturm, Wasserturm, der dann aber nie einen Wassercontainer gekriegt hat letztendlich.
Der Sohn übrigens auch ein Wissenschaftler geworden, Professor das, mittlerweile.
Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wer Neil Rutzig eigentlich war. Ich habe natürlich seinen Sohn, den David Rutzig, habe ich letztendlich dann nach ein bisschen Suchen, habe ich den gefunden. Der hat mir dann natürlich auch sehr viel erzählt. Ich habe sehr, sehr viel E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt. Und auch die Frau von dem Neil Rutzig lebt noch. Und die beiden haben mir da sehr, sehr viel Hintergrundinformationen, gerade eben aus dieser Zeit, wie sie diese Insel geplant haben, geschickt. Weil sonst wäre das ganz schwierig gewesen, tatsächlich aus dieser Zeit, weil Online-Internet gab es in der Zeit noch nicht. Da kann man jetzt nicht einfach schnell danach googeln. Da findest du online einfach nahezu nichts dazu. Sondern hat mir also sehr, sehr viel Informationen geliefert. Das war sehr hilfreich, sonst hätte ich aus der Zeit ziemlich wenig erfahren können, was dieses Forschungsprojekt angeht.
Ja. Sehr interessante Geschichte und was ja natürlich die ganze Sache nicht so ganz vereinfacht hat, damals gab es ja dort vor Ort überhaupt gar keine Infrastruktur. Ne? Es gab ja kein Stromkraftwerk, es gab kein Internet, das sowieso nicht in der Zeit und so weiter. Man war ja da wirklich abgeschieden. Ne? Kein Telefon, kein Mobilfunk. Nix.
Ja, richtig. Auch kein Wasser auf der Insel. Ja, also es gibt keine Wasserquelle auf der Insel. Man muss also Regenwasser auffangen oder eben Meerwasser entsalzen und so weiter. Es war ziemlich abenteuerlich. Die haben wie heißt denn das auf Deutsch? So ein Landingcraft, also so Landungsboote, so wie man das aus den Normandie-Filmen kennt, wie die Amerikaner da mit Booten an Land, an die Klappe runter und dann konnte man an Land gehen. Es gab keine Anleger und nichts. Also da musste man schon sich sehr, sehr behelfen. Auch das ganze Material, was du zum Bauen und so weiter brauchst, musstest du auf recht komplizierte Weise dahin schaffen. Das, was die ganze Sache aber vor allem erschwert hat, und um das auch vorwegzunehmen, und gleich erzählen wir, weil das haben wir jetzt wirklich vergessen, noch wer Neil Rutzig und sein Sohn sind, das Thema Wissenschaftler, lass uns das nicht vergessen, was das ganze Projekt wahnsinnig erschwert und letztendlich dann auch kaputt gehen hat lassen, scheitern hat lassen. Bahamas und 70er, 80er Jahre stehen in ganz engem Kontakt mit Drogenhandel. Bahamas waren die Zwischenstation für den Drogenhandel aus Südamerika, vor allem aus Kolumbien, damals noch oder heute ja immer noch Richtung USA. Und auch die bahamische Regierung, ich muss jetzt da so ein bisschen vorsichtig sein, weil viel nachgewiesen ist da nicht, aber es ist relativ klar gewesen, dass auch die bahamaische Regierung, glaube ich, heißt es, in diese ganze Drogengeschäfte zumindest in der Weise involviert war, dass sie es toleriert haben. Ob sie sich auch haben bestechen lassen, ist vor Gericht, auch der Präsident ist damals beschuldigt worden, der hat vor Gericht, dem konnte man nichts nachweisen. Aber die Regierung muss und war involviert in das Ganze, ob nur aktiv oder nur duldend, aber jedenfalls waren die Inseln zum Teil fest in der Hand der kolumbianischen, der Medellin-Drogenbarone. Und das hat es natürlich sehr, sehr schwer gemacht. Der David Rutzig hat mir irgendwann geschrieben, die Bahamas hat damals genau zwei Dinge interessiert, Tourismus und Drogenhandel. Und da kam dann eben der Aspekt innovative Wissenschaft, kam einfach in den Gedankengängen der Regierung nicht vor. Um also den Teil abzukürzen, letztendlich haben die Rutzigs nie oder dieses Projekt Island for Science nie die endgültigen Bau- und Betriebsgenehmigungen für die Anlagen dort bekommen, sodass sie schlicht und einfach die Island of Science nie wirklich aufbauen konnten, nie wirklich in Betrieb nehmen konnten. Mhm. Was irgendwann aus damaliger Sicht so ein bisschen traurig ist, aus heutiger Sicht muss man sagen, dafür ist natürlich diese wirklich tolle Insel, Privatinsel Kokuki entstanden.
Wie ist sie denn dann in den Besitz der
Reederei? Lass uns kurz noch über die zwei Menschen sprechen, die ich nämlich sehr, sehr faszinierend finde. Also Neil Rutzig ist einer der
NASA eigentlich, ne?
Der hat für die NASA, für das NASA-Raumfahrtprogramm zu Zeiten der Apollo-Missionen gearbeitet, hat selber auch so ein bisschen davon geträumt, ins Weltall mal zum Mond, für die Mondmission wäre er gerne mitgeflogen, hatte dann aber die damals notwendigen Universitätsabschluss nicht, deswegen konnte er sich für das Programm nicht bewerben, war aber offensichtlich ein äußerst schlauer Mensch, der auch ein sehr, sehr viel beachtet, oder mehrere viel viel beachtete Bücher geschrieben hat, oder besonders eins, dem man heute zuschreibt, dass er möglicherweise mit diesem Buch sogar die ganze Apollo-Missionen zum Mond gerettet hat, weil er einfach vehement dafür argumentiert hat. Eben auch damals schon wieder sehr, sehr vorausschauend argumentiert hat, zu sagen, wir müssen sowas wie eine Basis auf dem Mond aufbauen, weil wir wollen irgendwann mal zum Mars. Wir müssen lernen, wie das geht. Wir brauchen eine Basis im All. Und dafür sind diese Apollo-Missionen unglaublich wichtig. Also ich fasse jetzt dieses Buch irgendwie in drei Sätzen zusammen. Das ist natürlich viel, viel komplizierter und aufwendiger. Aber er hat damals, glaube ich, sehr, sehr großen Einfluss ausgeübt. Er hatte also auch lange mehrere Wissenschaftsmagazine unter sich. Die hat er nämlich verkauft und mit dem Geld konnte er sich die Insel kaufen, das am Rande angemerkt. Und war also ein hoch angesehener Forscher und beteiligt eben an dem Raumfahrtprogramm der NASA. Auch nachdem er da ausgeschieden ist und schon seine Island for Science versucht hat aufzubauen, war auch weiter als Berater noch für die NASA tätig.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst, und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an zwei Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Und sein Sohn David Rutzig ist heute an der Universität Professor, und ich finde jetzt gerade auf die Schnelle die Bezeichnung von ihm nicht, also in irgendeinem ganz, ganz komplexen Forschungsgebiet, Quanten, ich such's gleich mal, ich find's gleich wieder.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann kann ich da das genau sagen.
Quantenmechanik vielleicht.
Könnte es. Ich muss es echt gucken, weil ich kann es mir einfach auswendig nicht merken. Musst du an der Stelle dann schneiden.
Nix da, da wird nichts geschnitten.
Aber doch, das dauert vielleicht jetzt ein bisschen länger. Das ist langweilig, da zu warten. Gut, ich habe es gefunden. Lange suchen hilft manchmal. Er ist Professor an der University of Illinois, dort schon seit 2008 Director of the Center for Plasma Material Interaction und Direktor des Illinois Plasma Institute. Also
uiuiui.
Ein Bereich, in dem ich 0,0,0 Ahnung habe. Und es klingt fürchterlich kompliziert. Es ist einfach, glaube ich, einfach eine sehr, sehr schlaue Familie.
Offensichtlich.
Trotzdem ganz, 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 ganz netter Mensch, ganz, ganz lieber Mensch, der sich wirklich viel, viel Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten, mir Infos zu schicken. Das war ein echt toller Austausch.
Trotzdem frage ich mich, wie ist denn die Insel dann letztendlich in Besitz der Reederei gekommen? Was ist da die Geschichte dahinter?
Das ist dann eben der nächste Schritt. Ne?
Weil die Firma, die der Vater dann hatte, diese Firma, die taucht ja immer noch in den Bilanzen der Reederei auf. Ne?
Ja, klar, das ist natürlich so eine rechtliche, steuerliche Geschichte, ne? Dass man damals dann diese Insel nicht im Privatbesitz hatte und diese ganzen, also dieses ganze Projekt Island of Science und die Insel und all das wurde dann in diese Firma gepackt, weil das dann in den USA irgendwie steuerrechtlichen Vorteile hat. Da kenne ich mich auch nicht aus mit dem Zeug, aber das war so letztendlich der Grund. Und letztendlich ist dann diese Firma halt mit all diesen Assets, insbesondere der Insel, ist halt so bestehen geblieben und ist dann in den Besitz von Royal Caribbean irgendwann übergegangen. Also der Punkt ist einfach, wie Neil Rutzig gemerkt hat, dass oder einsehen musste, feststellen musste, dass er diese Genehmigungen von der bahamischen Regierung niemals kriegen würde, hat er natürlich angefangen, sich umzuorientieren und zu gucken, was mache ich denn jetzt mit dieser Insel eigentlich? Und hat damals dann schon so in den Anfang der 80er Jahre gemerkt, da ist ein gewisses Interesse von Kreuzfahrtreedereien da. Das war damals die Barefoot Windjammer Cruises, also ganz, ganz abgedrehte Reederei mit kleinen Windjammer-Segelschiffen, sehr teuer, mit sehr illustren Passagieren, 30, 50 Leute an Bord, die also da schon nachweislich tatsächlich in den 70er Jahren irgendwann in der Nähe auch schon zu Tauchspots gefahren ist und irgendwann dann auch wohl eben mal angefragt hat, können wir dich auch mal auf eure Insel für einen Tag unter Strand, den Strand dort genießen. Und da ist dann so diese Idee entstanden. Relativ schnell ist dann auch Admiral Cruises, Firma, die dann später von Royal Caribbean gekauft wurde, gekommen und ist dann mit einem größeren Schiff, hat mit einem größeren Schiff die Insel angefahren, ist da vor Anker gegangen und hat dann eben auch Passagiere in größerer Stückzahl, also dann einfach mal von der Emerald of the Seas, ich glaube maximal 900 Passagiere hatte das Schiff damals, das war für damalige Verhältnisse ein riesengroßes Schiff. Und hat dann, ich glaube 1983 oder sowas, das erste Mal Passagiere mit dem Tenderboot an Land gebracht, die einfach mal so eine Trauminsel einen Tag lang genießen wollten. Mit ein bisschen Schnorcheln, die hatten dann Schnorchelguides und ein bisschen Schnitzeljagd durch den Urwald auf der Insel. Da war sehr, sehr viel karibischer Urwald dann auch auf der Insel. Einfach Strand genießen, bisschen Cocktail, bisschen Barbecue. Da hat er auch pro Passagier dann Geld bekommen von der Reederei dafür, dass sie die Insel nutzen durften. Und das waren so diese frühen Anfänge, wie solche Inseln von den Reedereien genutzt wurden, die natürlich in Miami unter zunehmendem oder in Florida insgesamt unter zunehmendem Konkurrenzdruck standen untereinander. Die Reedereien, ja, jeder hatte Schiffe, jeder ist irgendwo hingefahren. Irgendwie war das alles sehr, sehr ähnlich. Und jeder hat versucht, sich von der Konkurrenz abzuheben und nochmal was Besonderes zu bieten. Und da kam langsam in Mode, solche Privatinseln zu haben. Norwegian hatte die Insel schon damals auch schon. Ich glaube, die haben die 1977 schon angefangen zu nutzen. Royal Caribbean hat dann eben Little Stirrup Key, später dann Coco Key umbenannt, eben 1983 das erste Mal entdeckt. Und das war dann so dieser Startschuss eigentlich für diese Privatinsel und für viele andere im Nachklang dann auch, die nach und nach dazugekommen sind bei den anderen Reedereien. Und das war es auch damals schon, so wie heute, ein absoluter Magnet für Passagiere, die diese Reisen, auch Kurzreisen von Miami aus zu den Bahamas eben mit Stopp in, so wie es es heute auch noch gibt, in Nassau und in Coco Key gebucht haben, weil sie einmal so eine tolle, einsame Robinson Crusoe-Stimmungsinsel erleben wollten. Und das war so das Verkaufsargument für Reedereien damals.
Gut, und heute ist sie ja in Betrieb und wir sollten vielleicht einfach nochmal sagen, warum das so für die Reedereien so lohnenswert ist, so eine Insel zu besitzen. Ist ja nicht die einzige, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist, ne? Also statt dass die Umsätze an Land gemacht werden von irgendwelchen anderen, macht die Reederei die Umsätze selber. Man muss keine Liegegebühren bezahlen und ja, so weiter und so weiter. Ja, das stimmt nicht ganz mit
den Liegegebühren. Ne? Es ist, also die Bahamas kassieren da schon trotzdem. Ne?
Ah, okay.
Also die Bahamas sind schon ganz schlau, ja, die sehen okay. Schon zu, dass sie an der ganzen Geschichte mitverdienen. Es gibt auch, ich habe diese Regel noch nicht ganz verstanden, weil es ist nicht ganz durchgängig, aber es gibt wohl eine Vorschrift, dass wenn die Reedereien Privatinseln anlaufen, dass sie auf dieser Kreuzfahrt dann auch einen anderen bahamischen Hafen anlaufen müssen, also entweder Freeport oder Nassau, sodass also das so als Kombination, willst du die Privatinsel anlaufen, musst du auch eine von den anderen Häfen anlaufen und dort noch ein bisschen Geld lassen. Also insofern verdient die Bahamas da schon ganz gut mit. Und es ist natürlich auch so, und bei manchen Reedereien mehr, bei anderen weniger. Royal Caribbean hat sehr viele eigene Angestellte, aber inzwischen eben auch sehr viele Einheimische, die für die Reedereien arbeiten. Nee, andersrum, Norwegian hatte relativ wenig Einheimische, die haben inzwischen auch mehr. Royal Caribbean oder damals eben auch noch der Neil Rutzig, die haben sehr, sehr, sehr viele oder fast ausschließlich Einheimische beschäftigt für diese Kreuzfahrtoperationen, sodass das schon für die Bahamas auch Arbeitsplätze schafft, Geld bringt. Das Hauptargument für die Reedereien bei diesen Privatinseln ist wirklich dieses Erlebnis da. Du hast halt eine, ja, was jetzt das Thema Kriminalität angeht, eine absolut sichere Insel, weil das sind eben nur die Kreuzfahrtpassagiere, du hast dasselbe Publikum wie an Bord. Und es sind Trauminseln, die Reedereien komplett unter Kontrolle haben, die völlig die Freiheit haben, was sie da anbieten, was sie da machen. Sie haben die Hand auf der Qualität, können dieselben Cocktails mixen, die sie auch an Bord des Schiffs mixen, die Leute gewohnt sind. Das ist für die Reederei, glaube ich, der größte Vorteil, weil diese Privatinseln bei den Passagieren einfach extrem begehrt sind. Also die Leute buchen eine Kreuzfahrt, weil sie auf diese Insel wollen. Und insofern ist es vor allem ein ganz großes Verkaufsargument. Und du hast natürlich die Kontrolle über diesen Hafen. Ja, also wenn du in Nassau anlegen, gut, Nassau hat jetzt gerade ausgebaut, da sind so viele Liegeplätze, aber trotzdem ist da natürlich immer ein gewisser Konkurrenzkampf der Reedereien untereinander um Liegeplätze. Und wenn du, idealerweise willst du am Wochenende in Miami losfahren, dann bist du am nächsten Tag in den Bahamas. Das heißt, idealerweise wollen alle Reedereien entweder am Montag oder am Freitag, Samstag in Nassau anlegen. Da ist aber nicht genug Platz für alle. Das heißt, wenn du dann eine Privatinsel hast, die in der Nähe ist, dann hast du das immer als Hafen an den Tagen, wo vielleicht Nassau schon voll ist, dann fährst du mit deinem Schiff auf deine Privatinsel, weil da ist immer frei, weil da hast du ja selber die Kontrolle drüber. Also das ist auch zunehmend ein ganz, ganz wichtiges Argument für diese Privatinsel. Es ist einfach deins und keiner kann da irgendwie vor dir hin oder sowas.
Gut, Franz, du hast gerade davon gesprochen, keine Kriminalität auf diesen Inseln, weil da eben die gleichen Passagiere sind wie auf den Schiffen. Allerdings gibt es da eine kleine Nachricht dazu von einer Reederei. Es gab nämlich Prügeleien unter Passagieren.
Das und hat das aber nicht nichts mit Privatinseln zu tun.
Nee, natürlich. Aber es gab sie tatsächlich und da ist jetzt einer Reederei ein bisschen der Kragen geplatzt. Darüber sprechen wir gleich in der Aftershow. Und ja, ansonsten, wenn Sie dieses Buch lesen möchten, Franz, unsere Hörer, wo kriegen die denn das Buch?
Ja, also am besten bei mir auf der Website schauen, da ist natürlich der Link. Ansonsten einfach bei Amazon mal nach Coco Key, Little Steer Up Key suchen. Ist also ein E-Book, was man über Amazon kaufen kann. Einen anderen Vertriebsweg gibt es nicht. Es ist einfach die einfachste Möglichkeit, sowas zu veröffentlichen, ohne riesen Aufwand zu treiben, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen Amazon. Also gerne dort mal schauen. Ansonsten wird es auch jetzt zur Veröffentlichung, ich weiß noch nicht genau, wann ich den Beitrag veröffentliche. Wahrscheinlich ist er schon online, wenn der Podcast live geht. Wird es eine Aktion geben zum Anfang, wenn der Beitrag online geht, wird es für die Leute, die schon seit längerem unser Newsletter oder unsere Newsletter abonniert haben, für eine ganz begrenzte Zeit das E-Book auch mal kostenlos zum Download geben. Also da vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wer den E-Book schon, den Newsletter schon abonniert hat. Wer sagt, oh, dann abonniere ich den noch schnell. Tut mir leid, in dem Fall bin ich rabiat. Nur wer den Newsletter schon länger abonniert, ansonsten bitte kaufen. Kostet 3,49. Ich glaube, das kann man sich leisten.
Ja, und jetzt ist die Musik schon wieder vorbei. Und
ja, du bist ja selber Franz schuld, wenn du die immer so früh startest. Ich habe noch so viel zu sagen und du lässt einfach schon mal die Musik laufen. Okay, aber du hast ja recht, also, wir sind gut über der Zeit.
Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder, beziehungsweise jetzt sofort gleich in der Aftershow für diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bitte gerne weiterempfehlen. Ich danke auch nochmal an dieser Stelle an all diejenigen, die uns Postkarten immer wieder von ihrem Urlaub schicken zu uns nach Hause. Da freue ich mich immer, wenn ich sehe, wo die Leute waren und wo ich nicht bin. Aber ich freue mich wirklich immer sehr darüber. Herzliches Dankeschön an der Stelle und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.